Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
So, da sind wir wieder. Die Folge 480 vom Computer Club 2 Audiocast ist heute dran. Und ich begrüße Sie alle ganz herzlich, alle die zuhören, alle die trotz des schönen Wetters, aber man kann ja unseren Cast hören, wann auch immer man will. Und deswegen weiß ich ja gar nicht, wann Sie ihn hören, ob es vielleicht sogar erst im Winter ist. Also, das mit dem schönen Wetter vergessen wir wieder. Wir fangen einfach an. Nochmal auf die letzte Sendung zurückzukommen. Ich habe so viele Anfragen bekommen zu der Trutzbox, die ich da besprochen habe. Gut, ich will mal die Fragen versuchen, zusammengefasst zu beantworten. Also, die Softwareausstattung auf Ihrem Rechner, Ihr Browser, Ihr E-Mail-Client, Ihre Schutzprogramme, alles, was da drauf ist, muss nicht geändert werden. Sie müssen auf Ihrem Rechner keine Software installieren. Die Trutzbox ist reine Hardware. So, wenn Sie auf der Trutzbox jetzt irgendwelche Einstellungen machen, zum Beispiel eine Schutzeinstellung, dass irgendwelche Tracker nicht durchkommen sollen, können Sie dennoch die anderen Tracker, die Sie nicht gesperrt haben in der Trutzbox, auch mit Ihrer bisherigen Software weiter verhindern oder sperren. Macht zwar keinen großen Sinn für mich, aber es geht eben. Das heißt, ich will Ihnen damit nur sagen, die Trutzbox funktioniert so, alles, was Sie haben, installiert haben, läuft weiter. Sie schalten das Ding dazwischen und die übernimmt die Aufgaben. Man kann also die ganze Software, die man hat, die ganze Schutzsoftware runterwerfen. Ich habe oft Probleme, dass die Teile sich gegenseitig in irgendeiner Art nicht mögen oder in irgendwelchen Kombinationen mit irgendwelchen merkwürdig programmierten Seiten, die irgendwas abzocken wollen, dass die da irgendwelche Probleme haben. Die wird es mit der Trutzbox so nicht mehr geben. So, dann noch etwas dazu, was die meisten wahrscheinlich nicht wissen. Auch Firefox, da kann ich es bestätigen, wenn Sie den Browser laufen haben und nichts tun und noch gar nicht mal Tabs aufhaben oder sowas, nur der Browser läuft, selbst dann kommuniziert der mit dem Internet. Selbst dann kommuniziert der und schickt Daten raus. Wohin, weiß ich nicht so genau. Was für Daten habe ich noch nicht rausbekommen, denn ich habe meine Trutzbox noch nicht. Ich warte noch auf meinen Vorschuss fürs Weihnachtsgeld. Und ich kann Ihnen aber nur sagen, dass viele Programme mit dem Internet, mit irgendjemandem kommunizieren, irgendwelche Sachen rausschicken, was wir gar nicht mitbekommen normalerweise. Ich meine, man kann jetzt spekulieren. Firefox wird ja durch großzügige Beteiligung von Google finanziert. Und jetzt kann man anfangen zu spinnen und zu denken und meist geht es in die falsche Richtung. Aber Realität ist ganz klar, nicht nur der Firefox, auch, ich habe es gesehen bei meinem Android QCloud, auch das Betriebssystem Android ohne laufende Applikationen, wenn ich alle abgemurkst habe, alle kann ich sie noch nicht abmurksen, weil ich das Ding immer noch nicht geroutet habe, aber wenn ich alles abmurkse, was das so abzumurksen ist, selbst dann verbraucht das noch Daten. Das ist das Einzige, was ich da wirklich sehen kann. Das heißt, er geht immer noch auf meine Kosten ins Internet, verbraucht meinen gekauften Traffic und ich weiß nicht, was er macht. Es ist unglaublich, was sich Softwarehersteller heute rausnehmen, dass die Geräte laufend kommunizieren und mich nicht fragen und mir nichts sagen und gar nichts. Gut, jetzt habe ich für meinen QCloud natürlich nicht die Möglichkeit mit der Trutzbox, aber vielleicht gibt es ja irgendwann eine Softwarelösung, mit der man das auch realisieren kann. Nur so viel. Also, man muss nichts installieren, die wird hardwaremäßig dazwischen geschaltet, alles läuft wie bisher, obwohl man alle Schutzprogramme anschließend vergessen kann, denn selbst Firewall und Virenscanner ist drin und wird laufend abgedatet. Wenn man das Abo gekauft hat, muss man ja mitkaufen, weil es sonst sich wirtschaftlich gar nicht rechnen würde für den Hersteller. Also, das nur als kleiner Service, könnte ich sagen, auf die letzte Sendung und die vielen Anfragen. Dann hat Heinz Schmitz vor einigen Wochen eine Pressemitteilung des Fraunhofer ISS, Institut für integrierte Schaltungen, in Erlangen auf die Homepage gestellt und das hat dann zu einigen Fragen geführt, die nicht nur im Forum gestellt wurden, sondern auch bei mir aufgeschlagen sind. Hier ging es aber darum, dass der Fraunhofer-Preis für das Projekt des Fraunhofer ISS unter dem Titel der Konzertsaal zum Mitnehmen vergeben worden ist. Da war eine Sperrfrist drauf, 9. Juni, glaube ich, sowas, ist also jetzt schon einen Monat etwa alt. Und diese Konzertsaal zum Mitnehmen, das ist eine Entwicklung, die schon seit Jahren läuft. Und ich habe schon auf der CeBIT vor Jahren darüber mit einem Mitarbeiter der Pressestelle vom Fraunhofer ISS gesprochen und der hatte mir das vorgestellt. Ich denke, ich müsste ihn nochmal anrufen. Vielleicht kommt er ja auch mal in die Sendung, uns die Sachen vorzustellen. Werde ich auch machen. Ich will ja sowieso ein bisschen mehr Action haben von der technischen Seite her. Also, wobei es sich dabei handelt. Man will versuchen, digitalisierte Musik, und nur darum geht es, möglichst optimal wiederzugeben. Das per Software zu realisieren, wie heute fast alles. Die in Erlangen entwickelte Software Zingo schreibt sich C-I-N-G-O und Symphoria, das buchstabiere ich nicht. Das sind Algorithmen, mit denen man versucht, natürliches dreidimensionales Klangbild, also einen Raumklang zu erzeugen. Und das ist in der Hauptsache ausgelegt auf ein Auto zum Beispiel. Und das kann man natürlich auch portieren auf Mobiltelefone, die man so mitnimmt. Ein Auto ist ja nun denkbar schlecht für so einen Konzertsaal, weil zu klein, zu viel Dämpfung und so weiter. Jetzt hat man also wahnsinnig viel Forschungsarbeit da hineingesteckt, um herauszubekommen, was denn eigentlich diesen Klang, den wir im Konzertsaal empfinden, was den ausmacht. Und hat man gedacht, wenn man das Signal so, na, ich sag mal, verfälscht, vorverfälscht, dass es anschließend im schlechten Autoraum so wiederum so umgewandelt wird, dass es gut wird, gibt's ja auch, ja, dann sollte das gelingen. Und dieser Klimmzug, dieses eigentlich Unglaubliche, zweimal schlecht wird gut, das hat man bei denen eben geschafft. Und das ist diese großartige Leistung, die dahinter steckt, für die auch dieser Preis gegeben wird. Das heißt also, man berechnet, welche Reflexionen habe ich da, welche Schallkomponente von der Decke, von den Wänden, wie wird gedämpft vom Bodenbelag und sonst was. Und diesen dreidimensionalen Klangeindruck, den passt man dann auf diesen denkbar schlechten Raum im Auto zum Beispiel an. So, wenn man jetzt diese Komposition aus Direktschallreflexionen und Vorverzerrung zusammengerechnet hat und wiedergibt, dann, das müssen Sie sich selbst mal anhören, vielleicht mal auf einer Messe, die sind auch auf Messen und stellen ihre Produkte dar. Fraunhofer ist sowieso immer ein interessanter Anlaufpunkt für Messen, für alle Technik-Freaks. Dann sollten Sie es einfach mal erleben. Es ist nämlich kein Hören, sondern es ist wirklich Erleben an solcher Klang. So, und das ist ja, wie ich schon gesagt habe, nicht neu. Das ist ja eine langjährige Entwicklung, die mit vielen Ingenieuren und Tonmeistern zusammen durchgeführt wurde. Und Google zum Beispiel ist seit 2013 mit allen seinen Nexus-Geräten dabei und hat diese Zingo-Software da drauf gespielt. Das heißt also, da haben wir schon einen Teil dieser Klangverbesserung. Samsung hat auch in seiner Virtual Reality Brille, die sie verkaufen, diese Software-Technologie, diese Software-Lösung eingebaut. Und Audi erzeugt mit Hilfe von Symphoria in dem R8, Q7 und TT auch ein 3D-Surround-Klangbild. Also auch nur in den teuren Dingern, denn gut, die Hardware dafür muss ja auch da sein, die Verstärker und so weiter. Und auch die Lautsprecher müssen entsprechend gut sein, denn man kann nicht auch noch schlechte Lautsprecher nehmen und die so. Also die Klangquelle selbst muss gut sein, auch wenn der Raum nicht optimal ist. Das kann man also verändern. Also diese Entwicklung, die ist wirklich toll. Oliver Helmuth und John Blocksteins kenne ich nicht, die waren bei der Entwicklung dabei. Harald Popp, den haben ich selbst schon wiederholt interviewt und wir haben uns auch getroffen, der auch bei MP3-Entwicklung mit dabei war und viel dazu beigetragen hat. Der hat auch mitgemacht an der Entwicklung. So, jetzt halt mich nicht länger auf. Ich will mal sehen, ob ich die Jungs irgendwie ins Studio kriege, dass wir in der Fernsehsendung mal was darüber berichten und zeigen können. Auch, wenn man es nicht vernünftig hören kann bei Ihnen zu Hause. Wenn Sie in der Schweiz sind und uns zuhören, ich weiß, wir haben viele Zuhörer in der Schweiz und es sind auch Spender aus der Schweiz dabei, bei denen ich mich auch nochmal ausdrücklich bedanken möchte. Ich weiß nicht, ob in der letzten Zeit einer dabei war, aber ich merke mir sowas. Alles, was ihr anstellt. Dann sollten Sie mal auf Ihr Mobiltelefon gucken. Das könnte Ihnen zeigen, ob gerade bei Ihnen oder in Kürze eingebrochen wird. Sie halten das für doof? Habe ich auch erst gedacht. Ja, aber in der Schweiz wird eine Entwicklung einer nordrhein-westfälischen Softwarefirma mittlerweile eingesetzt, dass man mit Big Data Methoden versucht, mit diesem System Pre-COPS vorherzusehen, wann wo eingebrochen werden könnte. Also wo die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs, Wohnungseinbruchs oder Autodiebstahl oder ähnliches relativ hoch ist. Und das System soll also wohl so gut funktionieren. Das wird übrigens von, nennt sich Gruppe der 6, G6, hat also nichts mit G7 zu tun. Das sind die Innenminister der 6 einwohnerstärksten EU-Mitgliedstaaten, die forcieren diese Geschichte. Und dann hat die Schweizer Polizei gesagt, gut, das machen wir nun. Und zu den ersten Kunden war einmal die Stadtpolizei Zürich und dann waren die Kantone Baseland und Aargau, die das ebenfalls durchführen. Und wohl auch Bern und Genf wollen dazukommen. Und auch von Thurgau habe ich gehört, dass sie die Anschaffung dieser Software versuchen durchzusetzen. So, und die Polizei in Aargau, die hat Prognosen über vermutete Straftaten in einer Android-App, Capo nennt sich die, großes K-A-P-O, ist wohl die Abkürzung für Kantonspolizei oder so, verfügbar gemacht und dann gibt es also die Funktion Polizei warnt. Wenn die aktiviert ist, dann werden Meldungen über Verbrechen verschickt, die noch gar nicht passiert sind. So, es sind Push-Meldungen und die sollen also so genau sein, dass man für ein Dorf zum Beispiel sagen kann, da müsst ihr jetzt aufpassen, da könnte morgen oder nächste Woche oder sowas irgendetwas passieren und oder für ein Quartier. Selbst so genau herunter geht das. Die deutschen Bundesinnenminister haben den französischen Behörden nun aufgrund des Erfolgs in der Schweiz vorgeschlagen, dem Nutzer von diesen Vorhersagen, die diese Software trifft, auch profitieren zu lassen. Also es soll da wohl eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich geben. Und da kommen noch andere Sachen dazu, Rasterfahndung im Internet und so weiter. Also die digitale Glaskugel, Vorhersage von Einbrüchen und Straftaten per Software ist da. Liebe Wahrsager, eurem Berufsstand geht's an den Kragen. So, der nächste Beitrag ist ganz speziell für Mick im Forum, aber nicht nur er darf zuhören, sondern alle anderen auch. Worum es geht? Naja, Mick wird sich denken, dass es um Amiga geht. Da gibt es eine Sache, die hat mich einfach umgehauen. Es gibt einen Amiga, der läuft seit 30 Jahren ununterbrochen. Gut, es musste mal was ausgetauscht werden. Dreimal der Monitor und zweimal die Maus. Aber der läuft seit 30 Jahren ununterbrochen und steuert eine Heizungsanlage. Und zwar in den USA, in der US-Stadt Grand Rapids, weiß ich gar nicht, wo die ist. Und dort ist dieser Amiga, ist übrigens ein Typ 2000, also ein 16-Bit-Computer. Und der ist ehemals von Schülern programmiert worden, um Heizungsanlage, Ventile zu steuern und so weiter und so weiter. Und zwar von 19 Schulen. So, und dieses Teil zeigt, dass Amiga, der ja eigentlich prädestiniert war, um Spiele zu programmieren und so, und auch als Lerncomputer war, mehr kann und sogar noch mehr als heutige Computer. Oder können Sie sich vorstellen, dass irgend so ein Computer, den Sie heute irgendwo kaufen, für, was weiß ich was, 1000 Euro, dass der 30 Jahre ununterbrochen läuft? Ich nicht. Spätestens nach 10 Jahren trocknen die Elkos im Netzteil aus und ähnlicher Kram. Also man hat damals qualitativ hochwertige Computer gebaut. Der einzige Unterschied, kleinerer Speicher, langsamere Arbeitsgeschwindigkeit, geringere Grafikauflösung. Aber wenn ich mir überlege, dass man dagegen eine 30-jährige ununterbrochene Einsatzbereitschaft eingetauscht hat gegen unsere heutigen Hochleistungscomputer, deren Hochleistung wir nur zum Spielen, aber für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation nicht brauchen, dann ist das eigentlich ein Trauerspiel. Nee, es ist ein Riesenerfolg. Mick, kannst du stolz sein auf dein Hobby. Sie kennen sicherlich das Problem. Webseiten sind für Heimcomputer gemacht und wenn man unterwegs darauf zugreifen will, dann ist das manchmal schon ziemlich elend. Ich denke auch bei uns darüber nach, ob wir da mal irgendeine Anpassung machen könnten und sollten. Nur, das ist mit Arbeit verbunden und den Aufwand können wir im Moment nicht leisten. Wir haben einen Webmaster, der hat Frau und Kinder und Arbeit und macht das alles nebenbei. Wir haben einen, der die redaktionelle Arbeit macht und wir haben mich. So. Und der Wolfgang Back ist mittlerweile ja meist nur noch als Gast dabei, aber in der Organisation und der Arbeit ist er nicht dabei. Der hat sich da rausgetan. Aber ich bin ja froh, dass er zumindest in der Fernsehsendung noch mitmacht, denn es ist immer schön und lustig, mit ihm über alte Sachen, alte Geräte und Erfahrungen zu sprechen. Und man sollte ihn nicht unterschätzen. Er ist bei den neuen Sachen natürlich auch noch gut drauf. Tapatalk ist eine Softwarelösung, die sind vielleicht der eine oder andere schon mal darauf gestoßen. Wenn Sie also mit einem Smartphone oder mit einem Tablet zum Beispiel in irgendein Forum kommen, dann kommt da plötzlich die Meldung, dass da ein Plugin installiert werden soll, also eine Softwareerweiterung für Ihren Browser. Und dieses Plugin verspricht dann, oder der Hinweis verspricht, dass anschließend die Seite besser lesbar ist, das Forum besser lesbar ist. Das wird also umgebastelt, ist ja softwaretechnisch auch nicht das große Problem. In einer Fernsehsendung hat Heinz Schmitz das mal vorgestellt. Er hat einen Studiogast da, der solche Software entwickelt hat. Und da konnten wir sehen, dass also quasi von der Source verschiedene Formate generiert wurden, die wirklich gut aussahen. So, und dieses Tapatalk wird also mittlerweile von verschiedenen Webforen eingesetzt, auch in Deutschland, und läuft. Jetzt ist aber herausgekommen, dass wohl Tapatalk Schweinereien macht. Und zwar sammelt das wohl Adressen von Forenbenutzern und verschickt und liest wohl auch Informationen mit und verschickt anschließend ungefragt und vom Forenbetreiber ungewollt und unbemerkt E-Mails mit Links und so weiter, sogenannte Trending Topics, an die Forenbenutzer. Und das geht natürlich gar nicht. Gut, diese Software Tapatalk war kostenlos, ist frei, die lädt man sich und kauft sie dann quasi mit Werbung ein, ohne gefragt zu werden. Also eine neue Schweinerei, die da passiert und da sollte man vorsichtig sein, denn wo das hin verlinkt, ich habe gelesen, dass da wohl auch Viren und E-Mails mit heimtückischen Miet- oder Darlehensverträgen verlinkt werden. Also aufpassen, ganz genau gucken, was man macht und was man tut. Werbung im Internet ist notwendig, weil über Werbung Bedürfnisse generiert werden, die wir ohne Werbung wahrscheinlich gar nicht hätten und daraus Umsatz erzeugt wird. So, jetzt gibt es aber Werbeblocker, zum Beispiel Adblocker. Es gibt ganz große Bedenken von Verlagen zum Beispiel, weil die Umsätze kontinuierlich fallen. Dadurch, dass die Werbeblocker eingesetzt werden und wir die Werbung, die wir die Werbeblocker einsetzen, gar nicht mehr sehen und demzufolge auch nicht mehr kaufen können, gar kein Interesse mehr dran haben, etwas zu kaufen, was wir nicht sehen, geht das runter. Jetzt hat ein ehemaliger Google-Manager einen Blocker gegen Adblocker entwickelt. Das ist so ein Riesenmarkt, diese Werbung. Der hat sich dafür 10 Millionen US-Dollar Risikokapital geben lassen und hat jetzt diesen Blocker für Werbeinhalt, den Blocker des Blockers, den hat er wohl verkauft mittlerweile schon an Werbeoptimierfirmen. Das heißt also, dass wir künftig, wenn wir einen Werbeblocker haben, dann wieder einen Blocker für den Werbeblocker bekommen und dann doch wieder Werbung sehen, damit die Show so weiterläuft. Ich hoffe, man konnte es einigermaßen verstehen. Irgendwo ist es pervers, aber Werbeblocker sollen also geblockt werden. Die Versteigerung von Frequenzen, also virtuellen, gar nicht existierenden Gut, die ist zu Ende gegangen mit einem erstaunlichen Ergebnis. 5 Milliarden Euro kann der Finanzminister einstreichen. 16 Auktionstage ging das, 181 Auktionsrunden waren das. Und nun ist eben zu Ende, nun geht es weiter, weil einige dieser Verträge, die werden ja nur nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verkauft, sondern im Grunde genommen werden ja nur Nutzungsrechte auf eine gewisse Zeit versteigert. Und danach wird dann neu versteigert. Man will ja verdienen, Staat braucht Geld. Die Telefonica hat 1,2 Milliarden Euro, die Deutsche Telekom 1,8 Milliarden Euro und Vodafone 2,1 Milliarden Euro für Frequenzbereiche ausgegeben, sie quasi dafür ersteigert. Es ging um die Bereiche 700 MHz, 900 MHz und 1800 MHz und einem Bereich bei 1,5 GHz, also 1500 MHz. Blöcke waren auch noch gepaart. Das heißt also, man konnte nicht sagen, ich will nur den, sondern in 700 MHz waren sie gepaart und zwei gepaarte Blöcke bei 900 MHz waren auch noch dabei. Und ich glaube, im 1,8 GHz Bereich auch. So, 1,8 GHz wird in der Hauptsache für LTE-Versorgung in Großstädten und auch auf dem Land verwendet. Und das Spektrum bei 700 MHz, das ist die sogenannte digitale Dividende, die durch Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 mit der höheren Kompressionsrate und frei werden in der nächsten Zeit, die werden im ländlichen Bereich verwendet, weil die niedrigeren Frequenzen haben eine größere Reichweite. Und deswegen will man auf dem Land, wo man nicht so viel Einwohner hat, die versorgt werden müssen, lieber einen größeren Bereich versorgen. Und dafür ist eben, wie gesagt, die 700 MHz Bereich am besten geeignet. Gut, also, das ist zu Ende. Jetzt wollen wir sehen, ob die Verpflichtungen derjenigen, die die ersteigert haben, auch eingelöst werden, dass zuerst im ländlichen Bereich, da wo eben die Versorgung schlecht ist, weiter ausgebaut werden soll und dann in Städten. Sowas Ähnliches hatten wir schon mal. Ich habe hier immer noch keinen. Festplatten ist ja auch so ein Thema. Es ist ein bisschen ruhig geworden, weil die in einer Größe angelangt sind, wo wir sie nicht mehr so schnell voll bekommen. Aber Samsung hat jetzt wieder mal was Neues gebracht. Die haben eine 2,5 Zoll Festplatte auf den Markt gebracht. Die eine heißt P3 und die andere M3. Bezieht sich wahrscheinlich auf den USB 3.0 Anschluss, den die Geräte haben. und haben in diese 2,5 Zoll Festplatte 4 Terabyte hineinbekommen. Also das ist schon enorm. Die Platte selbst ist nur 2 Zentimeter dick. Und natürlich portabel, ist ja klar, die P3 steht auch für portabel. Die Platte selbst besteht aus 5 Datenträgern, 5 Scheiben mit je 800 Gigabyte und sie läuft mit 5400 Umdrehungen pro Minute. Dann kommen wir auf Geschwindigkeiten von bis zu 4,8 Gigabit pro Sekunde. Das sind also etwa 600 Megabyte pro Sekunde. Also ganz schön flott für ein kleines, portables, riesen Speicherteil, was wir dann künftig in der Hosentasche mitnehmen können. Es gibt die übrigens auch in kleineren Versionen mit 500 Gigabyte, 1 Terabyte, 2 Terabyte und dann eben die eben angesprochene 4 Terabyte. Von der Größe her, die Portable in dem Gehäuse drin, die ist 118 x 82 x 20 mm groß. So, Preis, 2 Terabyte soll um die 90 Euro kosten und von den anderen haben sie den Preis noch nicht verraten. Das kommt wohl noch. Aber es ist ganz schön erstaunlich, was mittlerweile in so kleine Kisten hineingepackt wird. Die Firma Agavi, bekannt geworden durch Spiele im Internet, die online gespielt werden, also quasi live gestreamt werden, ist von Google übernommen worden. Ich glaube, vergangenes Jahr war das. Und nun ist herausgekommen, was Google damit vorhat. Sie wollen also keine Spiele, sondern die wollen ein Streaming-Verfahren haben, mit dem Apps künftig gestreamt werden können. Das heißt, überall da, wo wir mit dem Netz gut versorgt sind, wenn wir da unterwegs sind, soll dann diese App gar nicht mehr installiert werden, sondern ich soll quasi wie in einer Cloud auf diese App zugreifen können. Und was soll das nun? Ja, das hat natürlich riesige Vorteile. Ich muss nicht mehr installieren. Ich brauche nicht meinen Telefonspeicher voll zu knallen. Ich muss mich nicht um Updates kümmern. Gut, ich kann es automatisch machen lassen, weiß aber dann nie, welche Rechte das Teil haben will. Und das ist also viel, viel einfacher. Ich kann es mir einfach mal angucken. Ich kann es nutzen, wenn ich will. Und wenn ich nicht will, dann nutze ich es eben nicht. Nur hört sich alles nur nach Vorteilen an. Aber sind es denn auch nur Vorteile? Ich meine, gut, das wird noch ein bisschen dauern. Das kommt jetzt nicht gleich und so fort. Aber dann sind wir doch der Sache noch mehr ausgeliefert. Wir wissen nicht, wann, was, wie geändert wird an der Software. Wir wissen nicht, welche weiteren Rechte auf meinem Telefon notwendig sind. Das wird zum Teil gar nicht mitgeteilt. Wir wissen nicht, was mit den Daten geschieht, wenn wir mit irgendeiner App arbeiten. Nehmen wir nur irgendeine kleine Rechnung oder Tabellenkalkulation oder Navigation oder was auch immer. All das bleibt dann direkt bei Google. Wir haben noch nicht mal ein Backup unserer Daten, sondern auch das ist bei Google. Das Ziel ist klar, wir sollen vollkommen durchsichtig werden in unserem Verhalten. Nur dann kann man gezielt Werbung auf uns loslassen. Nur dann kann die Industrie auch den Umsatz machen, den sie braucht, um das Internet zu erhalten, so wie es heute ist. So sehr wie ich gegen jede dieser Technologien und Überwachungsmöglichkeiten bin, die andere Seite ist natürlich, das Internet würde gar nicht funktionieren, wenn es nicht so wäre, weil die Kosten, wer sollte sie denn tragen? Ich wäre schon bereit, einen Obolus dafür zu entrichten, wenn ich eine Suchmaschine hätte, ich habe ja welche, die es gibt ja Gott sei Dank noch ehrliche, die mich nicht überwacht und nicht trackt, und auch für andere Applikationen würde ich schon irgendetwas zahlen wollen. Muss ja nicht viel sein. Wir haben ja unendlich viele Benutzer auf dieser Welt. Und wenn jeder einen kleinen Obolus beiträgt, wäre es ja gut. Nur der Weg ist eben andersrum. Der Weg gegenüber Werbung. Wir werden zugeballert, sollen kaufen wie die Blöden. Und anschließend wird damit dann wieder das Internet finanziert. Ob man diesen Trend umdrehen kann, weiß ich nicht. Ob mir das gefällt, weiß ich genau, nämlich nein. Aber ob ich was daran ändern kann, das weiß ich auch genau. Auch nein. So, jetzt reicht's aber für heute. Ich tue den Daumen nach oben, sage Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal und immer ein Bit übrig behalten, solange es noch auf Ihrem Rechner ist und nicht bei Google auf dem Server. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.